freue mich mal wieder in Wächtersbach zu sein. Der Willi Kessler hat schon gesagt, ich bin Dozent in Gießen an der Freien Theologischen Hochschule. Uns geht es darum, junge Menschen auszubilden, und zwar ganz von der Bibel her. Uns ist wichtig, die Bibel ernst zu nehmen als Gottes Wort und zugleich auf dem wissenschaftlichen Niveau eine Alternative gerade zur kritischen Unitheologie zu bieten. Deshalb ist die FTH vor über 40 Jahren gegründet worden. Und ich habe selbst dort studiert, bevor ich an eine liberale Uni kam. Ich habe also beides miterlebt, einerseits das Bibeltreue und dann das Kritische. Und bin Gott sehr dankbar für diese Ausbildung. Von daher auch wieder zurückgekehrt, jetzt als Dozent. Na, schon vor 18 Jahren, ist schon ein bisschen her. Wenn ich gefragt werde nach meinem Lieblingsbuch, dann muss ich nicht lange überlegen. Dann ist es das Predigerbuch. Es hat mein Glaubensleben stärker als jedes andere Buch geprägt. Und mein Wunsch ist, dass durch diese Predigt Sie ein bisschen Geschmack bekommen auf dies zugegebenermaßen nicht ganz leichte Buch, das Predigerbuch. In keinem anderen Buch der Bibel habe ich so viel Anstöße für mein Glaubensleben gefunden wie dort. Es hat meine Sicht vom Menschen, von Gott und der Welt ganz entscheidend mitgeprägt. Und ich schätze die Erfahrung und die Weisheit, die aus diesem Buch spricht. Und ich staune darüber, wie nüchtern der Prediger die Welt wahrnimmt, wie realistisch und wie ungeschminkt. Und zugleich ist dieses Buch sehr praktisch und konkret. Um nur ein Beispiel zu nennen, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Alles hat seine Zeit. Gerade haben wir auch gesungen, meine Zeit steht in deinen Händen. Und der Prediger sagt in Kapitel 8, Vers 5, das Herz des Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Er kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Der Weise lernt also, wann er etwas sagen soll, aber auch wie er etwas sagen soll. Ja, die richtige Art und Weise, den richtigen Ton zu treffen, das ist oft ja entscheidend. Wir sagen auch, der Ton macht die Musik. Das Predigerbuch, das gehört zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments, zusammen mit dem Hiob-Buch, Sprüchebuch und dem Hohelied. Und in diesen Büchern geht es ganz zentral um dieses Konzept der Weisheit. Also um die Frage, wie wir in der Furcht des Herrn unseren Alltag bewältigen können. Und die Weisheit will uns dazu anleiten, mit der Hilfe Gottes das Leben zu meistern. Aber was ist eigentlich Weisheit? In unserem Sprachgebrauch wird weise oft ja in Verbindung mit alt gesehen. Alt und weise, sagen wir, weil Weisheit etwas mit Erfahrung zu tun hat. Und das stimmt auch. Aber offensichtlich liegt auch kein Automatismus vor, denn man sagt auch, Alter schützt vor Torheit nicht. Vielleicht kennen Sie auch dieses Sprichwort. Und umgekehrt kenne ich nicht wenige junge Menschen, auch gerade Studenten, die eine erstaunliche Reife haben, erstaunliche Lebensweisheit. Als Salomo, dem das Predigerbuch zugeschrieben wird, seinen Dienst antrat, da erschien ihm Gott. Und Salomo durfte sich etwas wünschen, und weil er sich noch sehr jung vorkam, wünschte er sich für seine zukünftige Lebensaufgabe als König Weisheit. Weisheit, um richtig regieren zu können, um richtige Entscheidungen treffen zu können, jeden Tag aufs Neue. Großartiger Wunsch, dem Gott ihn auch gewährt hat. Es ist allerdings tragisch, dass Salomo sich dann in seinem Alter wieder von Gott entfernte, dass er Kompromisse machte, dass er viele Frauen heiratete und die brachten fremde Götter mit an den Hof. Und Salomo verehrte auch diese Götter neben dem biblischen Gott. Ich denke, es spricht für die biblische Glaubwürdigkeit, dass das auch mitgenannt wird, ja, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern ganz realistisch beschrieben wird, wie es gewesen ist. Salomo wird nicht idealisiert. Was zeichnet die Weisheit noch aus? Wer weise ist, kann zuhören und lernt dazu. In Jakobus 1, Vers 19 heißt es, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Viele Menschen reden viel und gerne viel. Ja, ich werde sogar fürs Reden bezahlt an der Hochschule. Aber viele hören sich auch gerne reden. Nur die Frage ist, lassen sie sich auch sagen? In Sprüche 9 lesen wir, rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich liebe. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Also das Gegenteil vom Weisen ist der Spötter. Der lässt sich nämlich nichts mehr sagen. Und ihn zurechtzuweisen hat keinen Sinn, macht keinen Sinn. Aber der Weise, er kann Kritik annehmen. Sind Sie kritikfähig? Nehmen Sie Korrektur an. Vielleicht ist ja die Kritik zu 80% nicht gerechtfertigt. Vielleicht stimmen nur 20%. Vielleicht sind es nur 10%. Vielleicht kennen Sie das, wenn jemand so etwas über sich schüttet, dann überlegt man schon im Hinterkopf, wie man darauf antworten soll. Und oft kann man die Kritik leicht abbürsten. Aber wir verbauen uns dann eine wertvolle Möglichkeit zu wachsen. Denn der Weise nimmt sich Korrektur zu Herzen. Er nimmt an Einsicht zu. Meine eigenen Vorlesungen werden jedes Semester anonym von Studierenden ausgewertet. Evaluiert, wie das heute heißt. Manchmal gnadenlos. Ist auch immer Lob dabei, aber manchmal kommt auch viel anderes, was so gerade auf dem Herzen ist. Ich bin dann immer bemüht, meine Vorlesung zu verbessern. Ja, immer diese Anregungen aufzunehmen. Auch wenn einiges nicht gerechtfertigt zu sein scheint, aber doch immer ein offenes Ohr zu haben. Es ist aufschlussreich, wie dieser Begriff Weisheit im Ägyptischen lautet. Dort ist es das hörende Herz. Das hörende Herz. Und dass der kleine Prinz sagt, man hört nur mit dem Herzen gut, ja, das war den alten Ägyptern schon vor 3000 Jahren bekannt. Nichts Neues unter der Sonne, hätte der Prediger gesagt. Und wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir in die Tiefe wachsen wollen, dann brauchen wir ein hörendes Herz. Ja, lassen wir uns sagen, auch dann, wenn wir Verantwortung tragen, als Arbeitgeber, als Verantwortlicher, in der Gemeinde vielleicht sogar, als Ältester, als Pastor, habe ich ein hörendes Herz. Ich denke, es gehört zu den wertvollsten Dingen, wenn man ein paar Freunde hat, die einem ehrlich die Meinung sagen. Heutzutage sind vor allem junge Leute ja viel in diesen sozialen Netzwerken tätig und haben dort viele Freunde, so in Anführungszeichen. In der Regel sind das ganz weitläufige Kontakte. Aber haben Sie zwei oder drei Menschen, mit denen Sie ganz offen über alles reden dürfen und die Sie bitten dürfen, sag mal, wie war das? Wie ist das rübergekommen? Wie bin ich da aufgetreten? Sag mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was ist da falsch gelaufen? Oder sind Sie perfekt und brauchen keine Korrektur mehr? Im Predigerbuch klingt vieles negativ und schwierig. Es gibt ja immer wieder dieses Wort, es ist alles nichtig, vergänglich, eitel, hinfällig. Ja, das ist dieses Lieblingswort des Predigers, das er 38 Mal verwendet. Diesem kleinen Büchlein, 38 Mal, es ist alles nichtig, es ist alles eitel, es ist alles vergänglich. Und so erinnert der Prediger immer wieder an unsere Grenzen. Prediger 8, Vers 17, da sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Tatsächlich kommen wir nicht hinter die letzten Geheimnisse. Und wie Gott diese Welt regiert und was sein großer Plan ist, mit der ganzen Weltgeschichte und mit unserem persönlichen Geschick, wir können es nicht immer erfassen. Es übersteigt zu oft unsere 1400 Gramm graue Hirnmasse. Und wenn jemand behauptet, alle Geheimnisse zu kennen, ich bin immer recht skeptisch. Es gibt auch viel christliche Literatur, die so auf alles Antworten hat, auf die Warum-Frage, die alles erklärt. Wenn Jesus nicht mal selber den Zeitpunkt seiner Wiederkunft weiß, nicht mal die Stunde kennt, Matthäus 24, 36, und wenn Jesus selbst am Kreuz die Warum-Frage stellt, ich denke, dann sollten wir nicht schlauer sein als er. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viel positive Aussagen in dem Buch. Und der Prediger wird manchmal auch Prediger der Freude genannt. Und da ist dieser Refrain, der sich so 7-mal durch das Buch hindurchzieht. Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Man muss ja genau lesen, denn er sagt nicht, genieße das Leben nach all der Mühe, sondern er sagt, genieße es bei, in all deiner Mühe. Also nicht immer warten und aufschieben, bis das Wochenende kommt, ja, als ob dann das Leben erst anfängt. Und oft ist man dann von der Woche so fertig und erschöpft, dass man gar keinen Trubel mehr mag. Oder die Migräne stellt sich dann ein. Ja, und dann wartet man eben auf die Ferien oder auf den Urlaub. Dann ist es verregnet oder zu heiß oder ich weiß nicht was. Und so erhofft man sich immer wieder was anderes, den Schulabschluss oder den neuen Arbeitsplatz. Und immer nimmt man sich selber mit. Und dann wartet man auf die Rente, dass man dann das Leben genießen kann. Und dann kommen die Beschwerden, auch körperliche Dinge. Und dann kann man nicht mehr so einfach, wie man möchte. Nein, der Prediger ermutigt uns, im Hier und Jetzt zu leben, ganz bewusst, ganz intensiv zu leben. Nichts aufzuschieben, sondern jetzt schon die kleinen und schönen Dinge des Lebens zu schätzen. Die gemeinsame Mahlzeit, hier auch nach dem Gottesdienst gleich. Die Zeit mit der Familie, die Zeit mit Freunden. Eben in aller Mühe, diese kleinen Dinge, die Gott uns schenkt, zu erkennen und aus seiner Hand dankbar anzunehmen. Das macht das Leben reich. Und der Prediger sagt, wir können eigentlich nur mit Gottes Hilfe das Leben wirklich genießen. Denn viel Besitz bedeutet nicht automatisch viel Erfüllung und Befriedigung. Gott schenkt auch das Genießen können. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Prediger 3, Vers 13. Lassen Sie uns jetzt noch einen Blick auf diese letzten Verse in Kapitel 12 werfen, die wir vorhin schon in der Schriftlese gehört haben. So eine Art Nachwort, ein Epilog, ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis des ganzen Buches, wo der Prediger nochmal alles zusammenfasst, was ihm wichtig geworden ist. Und in den Versen 9 und 10 von Kapitel 12, dort beschreibt er sein Vorgehen. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, er prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Der Prediger gibt seinen Namen nicht preis, vielleicht ganz bewusst nicht, weil es ihm um die Botschaft geht. Das ist jetzt wichtiger als er selbst. Der Salomo, er beschreibt ja in Kapitel 2 sehr ausführlich, was er alles als König unternommen hat, was er alles gebaut hat und seinen ungeheuren Besitz. Er verheimlicht auch nicht seine vielen Frauen und so weiter. Auch seine große Weisheit. Und eigentlich kommt nur er als Kandidat hier für das Buch in Betracht. Nach jüdischer Überlieferung hat Salomo das Hohelied geschrieben, als er noch jung war, als er noch verliebt war und nur die ägyptische Prinzessin hatte. Das Sprüchebuch habe er geschrieben, als er ein reifer Mann war, und das Predigerbuch am Ende seines Lebens, als er sein ganzes Leben nochmal Revue passieren lässt. Das lässt er nochmal gedanklich an sich vorbeiziehen und reflektiert sehr viel und sieht auch in diesem Buch sehr viel kritisch, was er vorher so in vollen Zügen genossen hat. Wein, Weib und Gesang, davon ist viel die Rede in Kapitel 2. Es ist nur eine Tradition, aber es ist möglich, dass er tatsächlich das Predigerbuch am Ende seines Lebens schreibt. Biografisch würde das durchaus passen. Und Gott hat ihn mit großer Weisheit beschenkt. Und der Prediger sagt jetzt, dass er diesen Schatz, den Gott ihm anvertraut hat, gar nicht für sich selbst behalten möchte. Er war nicht nur weise für sich, sondern er wollte die Weisheit weitergeben an andere Menschen. Und er bemüht sich darum, treffende Worte zu finden. Ja, sein Ziel war es, prägnante Worte zu formulieren, die die Menschen erreichen, die sie verstehen und die zu Veränderung bewegen. Und so brachte er viele Sprichwörter in eine gute Form. Aber er wollte eben nicht nur schöne Worte, schöne Sprüche klopfen, ja, die nur rhetorisch ansprechend sind. Nein, seine Bücher hatten einen höheren Anspruch. Und das wird in Vers 11 und 12 deutlich. Da ist etwas von der Wirkung dieser Weisheitsworte deutlich. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstachel und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. So ein Ochsenstachel, das war ein langer Holzstab mit einem Eisenstachel vorne drauf. Und damit wurde das Vieh bei der Arbeit, also beim Pflügen oder Dreschen und so weiter, im wahrsten Sinne des Wortes angestachelt. Ja, damit wurde es gelenkt. Mein Vater erzählte von seinem Vater, dass er es verstand, wie kein anderer, das Vieh zu beherrschen. Einmal kam mein Vater mit seinen beiden Brüdern mit dem Pferd nicht zurecht. Sie waren hinter dem Hof und konnten ihm kein Geschirr anlegen und das Pferd bäumte sich auf und ließ nichts mit sich machen. Mein Großvater hörte im Haus den Lärm und er ging nur an die Seite des Hauses hinaus. Er hatte es gar nicht nötig, jetzt ganz hinters Haus zu gehen. Er rief nur laut, was ist los? Seine Söhne erzählten ihm, kommen mit dem Pferd nicht zurecht. Mein Vater erzählte, der brauchte nur einmal laut rufen. Einmal, hey, ja, rief er. Mein Vater erzählte, es ging wie so ein Stromschlag durchs Pferd. Das zuckte einmal und das war lammfromm, war kein Problem mehr. Konnte ihm alles anlegen, was man wollte. Ja, das kannte die Stimme seines Herrn. Niemand konnte so mit Pferden umgehen wie mein Großvater. Und so lenken wie er. Ja, beim Pflügen, er musste mal die ersten Furchen ziehen. Die waren schnurgerade, suchte sich einen Punkt am Horizont und dann zog er die Furche. Und er konnte eben auch das Vieh entsprechend lenken, das Pferd in diesem Fall. Und wenn er dann ein paar Furchen gezogen hatte, dann durften seine Söhne die andere Arbeit machen. Das konnten sie dann machen. Und so wollen auch die Worte des Predigers Richtung geben, Orientierung geben. Ja, gerade in einer Gesellschaft, die sich zunehmend von Gottes Wort entfernt, da gibt Gottes Wort Richtung, dass wir nicht hin und her geweht werden, wie es im Epheserbrief mal heißt. Sie geben Richtung, Orientierung und Halt. Vergleicht es dann auch mit Nägeln, ja, die fest eingeschlagen sind, an denen man etwas festmachen kann oder die unter Umständen ein ganzes Haus zusammenhalten. Die Worte des Predigers treffen die Nagel auf den Kopf. Und warum? Weil sie von einem einzigen Hirten stammen. Ja, hier verweist der Prediger auf die letzte Autorität, auf Gott selbst. Letztlich stammen diese Worte von Gott. Sie sind von ihm inspiriert. Und so warnt der Prediger vor anderen Lehren, die ablenken wollen von dem biblischen Wort. Ja, Vers 12 ist der Lieblingsvers nicht weniger Studenten. Des vielen Büchermachens findet kein Ende und das viele Studierten ermüdet den Leib. Studieren kann ebenso anstrengend sein wie körperliche Arbeit. Ja, und wenn man den ganzen Tag fleißig gelernt hat, dann ist man abends geschafft und dann kann man einfach nicht mehr. Das ist eine schlichte Beobachtung hier. Es ist kein Grund grundsätzlich gegen das Lesen und Bücherschreiben. Der Prediger selbst hat ja etliches geschrieben. In 1. Könige 5, Vers 12 lesen wir, er verfasste 3000 Sprüche. Die Zahl seiner Lieder war 1005. Aber Salomo warnt hier davor, andere Dinge in den Mittelpunkt zu rücken. Dass andere Dinge zentral werden, menschliche Dinge, ja, die vom Wort Gottes ablenken, von dieser Orientierung, die Gott uns in seinem guten Wort gibt. Davor warnt er uns. Ja, vor Worten, die nicht von diesem einen Hirten stammen oder von ihm geprägt sind. Und so fasst er seine zentrale Botschaft in den letzten beiden Versen zusammen. Lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Ja, das wird am Ende des Buches als die zentrale Botschaft ausgegeben. Ja, so will das Buch selbst verstanden werden. Wir sollen Gott fürchten. Wir sollen uns an sein Wort halten. Und Gott fürchten heißt ja nicht in erster Linie Angst haben, sondern ihm in Respekt begegnen. Ihm in Ehrfurcht vertrauen. Ihm gehorsam sein. Ja, ihm zur Ehre leben. Und die Furcht des Herrn, die findet ihren Ausdruck darin, dass wir uns an Gottes Wort halten, an seine Gebote halten, dass wir die zum Maßstab nehmen. Und das wird wie folgt begründet: Gottes Gericht wird einmal alles offenbaren, Gutes und Böses. Es wird nichts verborgen bleiben. Alles wird einmal ans Licht kommen. Und diese Gottesfurcht, die Beziehung zu Gott, das ist auch der Schlüssel, wie man weise wird. Immer wieder heißt es in der Weisheitsliteratur, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich habe hier einige Stellen genannt. Ja, Sprüche 1, Vers 7, 9, Vers 10 und so weiter. Und das zieht sich so wie ein Leitmotiv durch die ganzen Weisheitsbücher durch. Und diese wahre Weisheit, die gibt es letztlich nur bei Gott. Er ist Quelle der Weisheit. Und wie wird man weise? Vieles ist eine Frage der Einstellung. Habe ich ein hörendes Herz? Möchte ich überhaupt dazulernen? Oder habe ich mit allem abgeschlossen? Der Weise ist lernfähig, er ist auch kritikfähig. Der Weise lässt sich sagen. Und wesentlich ist dafür die Beziehung zu Gott. Gott ist Schöpfer, er ist Erhalter des Lebens. Und wenn er unser Leben prägt und wenn wir in Kontakt mit ihm stehen durch Jesus Christus, dann wird unser Leben zunehmend von der Weisheit geprägt. Christus selbst ist die Weisheit Gottes, die Erkenntnis Gottes. Wenn wir uns von ihm bestimmen lassen, dann wird unser Leben zunehmend von der Weisheit Gottes, von der Weisheit Christi geprägt. Und ich möchte schließen mit einer wunderbaren Verheißung, die wir in Jakobus 1, Vers 5 haben. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Eine großartige Zusage, die gar nicht an Bedingungen geknüpft ist. Wenn uns Weisheit mangelt, dürfen wir bitten, Gott beten, dass er uns beschenkt mit dem, was wir brauchen, damit wir das Leben bewältigen, damit wir es meistern können. Er macht keine Vorhaltung, er gibt willig, er gibt gerne. Haben Sie diese Zusage überhaupt schon für sich in Anspruch genommen? Gott lädt Sie herzlich dazu ein. Amen.